Also man hat teilweise ein ziemliches Rückzugsverhalten, auch wenn man immer mehr konsumiert, weil man ja schon irgendwann merkt, so, es ist schon eine Schieflage und es darf ja keiner merken. Und dann probiert man vielleicht Gespräche kürzer zu halten und sich schnell wieder aus sozialen Situationen rauszuziehen, weil die ja potenziell bedrohlich sind, weil ja dann vielleicht der Konsum aufgedeckt wird. Konsum und auch eine Suchtentwicklung entsteht oft im Kontext von hohem Stress, hohen Anforderungen. Das heißt, dass man vielleicht einmal den Mitarbeitenden Stressmanagement, Resilienztraining, Entspannungstraining anbietet und gleichzeitig sich aber gut hinterfragt, okay, habe ich krankmachende Arbeitsstrukturen? Es geht nicht um die Frage, habe ich eine Sucht oder nicht. Das ist immer voll häufig die Idee von, ist das schon eine Sucht? Ist das schon eine Sucht? Nee, meine Frage ist, geht es dir denn gut mit deinem Konsum? Das ist die relevante Frage, nicht ob du eine Sucht hast oder nicht.
Work Exposed, der Podcast für weniger Bullshit und mehr Real Talk im Jobleben.
Wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und dir so denkst, eigentlich habe ich gar nicht so den Plan von dem, was ich hier mache, dann willkommen im Club.
Wir sind Lukas und Fredi, uns ging es genauso und das ist der Grund, warum wir hier in diesem Podcast mit Expertinnen aus der Arbeitswelt sprechen, den Status Quo mal hinterfragen und all das klären, was du nicht mal eben googeln kannst. Moin da draußen und herzlich willkommen zu Work Exposed. Schon mal Disclaimer vorab, das hier ist der zweite Teil unserer Folge zu Sucht am Arbeitsplatz. Wenn ihr den Teil 1 nicht gehört habt, macht das, glaube ich, Sinn, weil wir da viele Grundlagen erklären, die vielleicht fürs Verständnis heute ganz sinnvoll sein können. Also hört da vielleicht nochmal rein. Ansonsten steigen wir mal direkt ins Thema ein. Ich habe nochmal ein paar spannende Zahlen für unseren Einstieg mitgebracht. In Deutschland raucht jeder vierte erwachsene Mensch. 1,6 Millionen Menschen sind alkoholabhängig. Rund 600.000 Menschen haben ein Problem mit Cannabis und rund 1,8 Millionen Menschen sind medikamentenabhängig. Auch im Kontext der Arbeit spielen Drogen eine sehr große Rolle. Darüber haben wir in der vergangenen Folge schon gesprochen. Hier auch nochmal Zahlen aus einer Studie. Wenn man jetzt ein Team hätte von 10 Mitarbeitenden, dann geben 6 dieser 10 Mitarbeitenden an, dass sie im vergangenen Jahr tatsächlich Drogen mit dem Ziel der Leistungssteigerung konsumiert haben. Also eine wahnsinnig große, erschreckende Zahl. Und besonders im Arbeitskontext ist Sucht nach wie vor ein riesiges Tabuthema. Die Stigmatisierung ist groß. Betroffene haben Angst, darüber zu sprechen oder auch ihren Job zu verlieren. Und deswegen bleiben sie wirklich lange Zeit mit ihrer Suchtproblematik alleine. Denn die Sucht beginnt natürlich oft schleichend. Auch darüber haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Da fehlt dann der offene Austausch. Es fehlen irgendwie Kontrollinstanzen. Und ja, lange Zeit merkt man vielleicht gar nicht, dass man ein Problem hat. Deshalb wollen wir da heute anknüpfen und genau darüber sprechen. Und zwar erstens, was passiert eigentlich, wenn ich feststelle, ich habe meine Sucht eben nicht mehr im Griff? Wo bekomme ich Hilfe? Wo bekomme ich Support? Und das auch niedrigschwellig und bezahlbar? Und was kann ich zum Beispiel auch tun, wenn ich bei KollegInnen eine Suchterkrankung vermute? Wie kann ich sie unterstützen in dem Prozess? Über all das sprechen wir heute mit Stefanie Bötsch. Sehr schön, dass du da bist. Du bist Suchttherapeutin, hast jahrelang Erfahrung im Bereich der Beratung und auch Behandlung von Suchterkrankten. Und du weißt deshalb ganz genau, wie schwer es eigentlich auch ist, aus so einer Suchterkrankung rauszukommen. Du bist außerdem Host des Podcasts Psychoaktiv. Da hast du, glaube ich, gerade deine 120. Folge schon aufgezeichnet.
So in etwa, ja.
Wahnsinn. Und genau, da sprichst du eben gerade mit Fachleuten sehr fachlich und differenziert über das Thema. Genau, wir werden heute mit dir klären, wie so eine Sitzung in der Suchtberatung eigentlich abläuft. Genau, und ob ich eigentlich Angst haben muss, wenn ich zum Beispiel eine Suchterkrankung habe, ob ich das meinem Arbeitgeber mitteilen muss und ob ich dann eben befürchten muss, meinen Job zu verlieren. Und natürlich auch ganz wichtig, was Unternehmen tun können, um eben Betroffenen zu helfen und in dem ganzen Prozess beizustehen.
Hi Steffi.
Hi.
Hallo von mir.
Genau, wie gesagt, das hier ist Teil 2 des Podcasts. Wenn ihr in Teil 1 nochmal reinhört, da hört ihr auch nochmal einiges über das Thema Warnsignale und warum es überhaupt auch so schwierig ist in unserer Gesellschaft, Sucht überhaupt erst bei sich und bei anderen zu erkennen. Ich starte direkt mit der ersten Frage rein. Wir sind jetzt in der Situation, ich habe die Warnsignale ignoriert. Ich stelle fest, mein Konsumverhalten ist problematisch geworden. Wo finde ich Hilfe? Wo sind Anlaufstellen?
Also wir haben in Deutschland wirklich ein extremst ausgebautes Suchthilfesystem, wo man wirklich ganz unterschiedliche Hilfen bekommt. Wir haben die Drogen- und Suchtberatung, wir haben aber auch sowas, was sich betreutes Einzelwohnen nennt. Das ist dann sozusagen eine Unterstützung zu Hause, nicht zu verwechseln mit der Betreuung, sondern eher eine Unterstützung, die einem so mit alltäglichen Dingen wie Briefe, Steuern, Alltagsgestaltung etc. helfen oder auch vielleicht den Weg zurück in den Job. Wir haben die stationäre Therapie, wir haben die ambulante Suchttherapie. Wir haben erstmal richtig richtig viel Angebot. Und es ist natürlich klar, dass das natürlich manchmal ein bisschen schwierig ist, sich da zu orientieren. Deswegen ist die erste Anlaufstelle in jedem Fall immer die Drogen- und Suchtberatung. Man kann sich auch an den Hausarzt wenden, aber die Drogen- und Suchtberatung ist da auf jeden Fall spezialisiert für. Und da haben wir jetzt seit, lass mich lügen, 2-3 Jahren ein richtig cooles Angebot, weil gerade so zur Suchtberatung zu gehen, ist ja eine mega Hürde. Und jetzt haben wir fast deutschlandweit, ich glaube, 2 Bundesländer sind noch nicht dabei, die Plattform DigiSucht. Und das ist wirklich im Prinzip unser Suchtberatungssystem digitalisiert. Da könnt ihr anonym, online, kostenlos Beratung wahrnehmen. Und damit ist, glaube ich, der erste Schritt deutlich leichter gegangen, als wenn man sich jetzt die Suchtberatung vor Ort raussuchen muss. Also das wäre so der erste Schritt. Ich gehe mal davon aus, dass man den Link gut in die Shownotes packen kann. Auf jeden Fall,
das werden wir machen. Ganz viele Anlaufstellen werdet ihr in den Shownotes finden. Schaut da also gerne mal vorbei.
Genau, und das wäre so im Prinzip immer der erste Ansprechpartner, wo ich mal gucken kann, wie es weitergehen kann.
Okay. Du hast gesagt, dass es auch kostenlos ist. Das ist super. Ist allerdings nur die Erstberatung kostenlos? Also weil so was wie eine stationäre Rehabilitation oder so, das ist ja also alles super teuer, irgendwie muss ja auch finanziert werden. Und ich weiß nicht, wie es ist, aber oft kann eine Drogensucht auch mit, oder nicht oft, aber ist Teil der Realität, dass es auch mal mit finanziellen Schwierigkeiten irgendwie zusammenhängt. Drogenkonsum, vor allem exzessiver, ist halt teuer. Und vielleicht kommt man dann auch irgendwie in schlimme finanzielle Spiralen rein und so. Insofern, wird man da generell finanziell aufgefangen oder muss man Sorge haben, dass man vielleicht auch kein Geld für eine Beratung oder für eine komplette Suchttherapie zusammenbekommen muss?
Nee, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Also die Suchtberatung ist komplett kostenlos. Das ist staatlich gefördert und eigentlich flächendeckend vorhanden. Ich komme ja selbst sehr vom Dorf, da ist es dann gleich wieder ein bisschen schwierig, weil bei uns wäre, wenn ich mal gucke, wo ich aufgewachsen wäre, die nächste Drogenberatung in Würzburg, das sind 25 Kilometer. Häufig verliert man ja im Rahmen der Abhängigkeit auch seinen Führerschein. Das ist dann ein bisschen ungünstig auf dem Land. In der Stadt ist das deutlich leichter. Aber das wird ja auch überbrückt mit dieser digitalen Beratung und die ist komplett kostenlos. Da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Und vielleicht ein kleiner Hinweis dazu, man hat häufig so ein bisschen die Idee, wenn ich in die Drogenberatung gehe oder in die Suchtberatung, die sagen mir, ich muss sofort aufhören. Und das hindert sehr viele Menschen dran, auch frühzeitig in die Beratung zu gehen. Und das ist nicht mehr State of the Art. Also in der Regel sollten alle Drogenberatungen zieloffen arbeiten. Das heißt, come as you are, ne, mit vielleicht deinen Wünschen, auch wenn es erstmal ist, ich möchte gerne reduzieren oder ich möchte in verschiedenen Kontexten nicht mehr konsumieren und geh mit diesen Zielen rein und die Drogenberatung begleitet dich in der Regel genau bei diesen Zielen. Und ich finde das so wichtig zu betonen, weil ich mir wünschen würde als Beraterin, dass Menschen viel, viel früher im Verlauf ihrer Erkrankung in die Beratung kommen, weil man da viel mehr Flexibilität meistens noch hat, wo man ansetzen kann. Umso chronifizierter und umso schwerer die Erkrankung ist, ist natürlich auch die Behandlung komplizierter.
Du hast jetzt schon den Wunsch geäußert, dass man zieloffen rangeht, dass man vielleicht auch schon früher zur Beratung kommt. Wir haben im ersten Part zu diesem Thema über Stigmatisierung gesprochen, dass ja auch häufig ein Hindernis ist, sich gegenüber anderen, vielleicht auch gegenüber sich selbst, dem Thema zu öffnen. Um da nochmal vielleicht, weil es ja wahrscheinlich mit Ängsten verbunden ist, dann überhaupt diesen Schritt zu machen, sich zu öffnen, kannst du so ein typisches erstes Gespräch quasi einmal durchgehen mit uns?
Ich kann es versuchen, ist natürlich auch immer sehr unterschiedlich, weil Menschen auch mit einer ganz unterschiedlichen Motivation kommen. Also manche sagen, die kommen in die Drogenberatung und sagen, hey, ich möchte gerne in die Therapie und dann helfe ich denen einfach nur ihren Therapieplatz und das Ganze zu organisieren und im Prinzip den ganzen Prozess anzustoßen. Aber häufig ist es so ein bisschen, dass die vielleicht von ihrem Umfeld geschickt worden sind, überhaupt nicht wirklich wissen, was sie hier wollen, vielleicht auch gar kein eigenes Problem sehen. Und ich stelle dann erstmal in der Regel das Konzept Drogenberatung, Suchtberatung vor. Ich finde das total wichtig, dass man weiß, auf was man sich einlässt, weil viele Menschen haben überhaupt keine Erfahrung mit psychologischer Beratung oder auch suchttherapeutischer Beratung. Und ich finde, man sollte erstmal das Produkt kennen. Und da ist es halt eben wichtig zu wissen, dass man in der Suchtberatung auch wirklich länger begleitet werden kann. Also es muss nicht immer sofort in die Therapie gehen. Ich habe manchmal Klienten über ein Jahr behandelt, die alle 2 Wochen kamen. Ich war aber auch in einer sehr luxuriösen Situation. Situation, dass ich eine volle Stelle für eine kleine Stadt habe. In Großstädten hat man leider häufig nicht ganz so viel Kapazitäten, um Klienten so häufig zu sehen. Und dann begleite ich den Prozess ambulant und offen an den Wünschen der Klienten. Und dann schauen wir erstmal, okay, was ist denn der aktuelle Stand? Wie schätzt man seinen eigenen Konsum ein? Ich gebe häufig so als erstes Angebot, als Aufgabe mit, dass man vielleicht auch einfach mal bis zur nächsten Stunde seinen Konsum wirklich ehrlich trackt, damit man auch so ein bisschen weiß, von was wir hier reden. Weil gerade, da hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge drüber gesprochen, dass man manchmal so Gehirnspagate macht, dass man sagt, ach, das war ja nur ein Bier und eigentlich weiß man, dass es 3 Bier waren, aber man schafft es tatsächlich komplett zu verdrängen oder labelt das einfach mit so, ich habe nicht so viel getrunken, und dass man da wirklich auch mal loszieht und sich wirklich mal ganz genau anschaut, was denn überhaupt für ein Konsum stattfindet aktuell und das mal so dokumentiert. Dann interessieren mich natürlich immer total die Ziele, also was ist überhaupt gewünscht, was möchte man gerne schaffen, und ich bin jemand, der da wirklich auch von meiner Haltung komplett offen rangeht, auch wenn ich das Gefühl habe, to be honest, dass der Konsum wahrscheinlich eventuell schwierig zu reduzieren sein wird, gerade wenn sozusagen der Konsum sehr hart mit Funktionalitäten verflochten sind. Aber ich bin dann immer so, dass ich sage, okay, ich kenne ja die Person nicht, ich weiß ja gar nicht, zu was sie fähig ist, ich gehe erstmal mit allen Zielen mit, und meine Aufgabe ist es ja im Prozess, diese Ziele zu reflektieren. Und wenn man versucht, den Konsum immer wieder zu reduzieren und merkt, das klappt einfach nicht, dann ist halt die Frage, die man sich logischerweise im Prozess stellen muss, ist Reduktion das, was bei mir Sinn macht? Aber erstmal ist es mir ganz wichtig zu erfahren, was die Person möchte, und dann geht man genau in diesen Prozess mit, und ich bin dann sozusagen die Reflexionshilfe für den Prozess, um wirklich das beste Ergebnis für meine Klienten zu finden. Und was das beste Ergebnis ist, ist immer sehr individuell. Und etwas, was ich im ersten Kontakt eigentlich auch immer noch mitprüfe, ist, gibt es irgendeinen lebensgefährlichen Konsum, der stattfindet? Also werden zum Beispiel Downer und Downer gemischt, irgendwie so eine Alkohol-Opiat-Mischung oder Benzodiazepine und Opiate, wo man halt einfach ein hohes Risiko hat für eine Atemdepression, die in den Tod führen kann? Oder ist der Amphetamin-Kokain-Konsum so hoch, dass das vielleicht schon richtig krass am Schlaganfallrisiko kratzt? Und da bin ich auch immer noch sehr hinterher zu gucken, findet gerade wirklich lebensgefährlicher Konsum statt, und das auch wirklich klar so zu benennen. Und ja, das wäre so eine erste Sitzung. Also was mir wichtig ist, ist auf jeden Fall zu gucken, was sind die Ziele? Was wird vielleicht konsumiert? Ist irgendetwas lebensgefährlich? Und gibt es vielleicht Themen, die wirklich auch unter den Fingernägeln brennen, wo man gleich als erstes drauf gucken sollte?
Was ja auch super wichtig ist bei Betroffenen, ist, glaube ich oder schätze ich, das Momentum. Also dass man, ist es ja immer ein Prozess, Mut zu fassen und dann den Schritt zu wagen, jetzt auf dich beispielsweise zuzukommen. Und man kennt es ja, dass Therapieplätze jetzt nicht unbedingt in Hülle und Fülle da sind und dass es auch gerne mal einen längeren Zeitraum dauern kann, bis man in eine Therapie kommt. Wie schafft man es denn, diese Zeit zu überbrücken von dem Punkt, okay, ich traue mich jetzt und ich suche mir Hilfe, bis hin zu, dann geht die Therapie eigentlich erst los. Ist da eine Drogenberatungsstelle immer zur Seite oder wie ist das?
Genau, also erstmal ist es vielleicht wichtig zu spezifizieren, dass wir mit der Suchttherapie nicht auf die normalen ambulanten Therapieplätze zugreifen, sondern das ist wirklich das Suchthilfesystem. Es gibt ambulante Rehas für Suchterkrankungen und es gibt stationäre Rehas für Suchterkrankungen. Und da kann man auch national vermitteln. Es wird auch nicht von der Krankenkasse in der Regel bezahlt, sondern von der Deutschen Rentenversicherung. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen, aber das ist sozusagen die Norm. Und je nachdem, in welche Klinik man möchte, kann das auch relativ fix gehen. Aber manchmal brauchen die Betroffenen einfach auch ein bisschen länger, und das ist auch okay, weil das ist ja schon auch ein großer Einschnitt. Eine stationäre Reha für Abhängigkeitserkrankungen geht mindestens mal 12 Wochen in der Regel. Das ist natürlich auch eine extremst lange Zeit, von zu Hause weg zu sein. Und das ist natürlich auch schon mal eine Herausforderung und eine große Entscheidung, die man machen muss, und das wird dann eben auch in der Drogenberatung begleitet, genau das zu entscheiden. Sonst ist halt für mich auch immer die Frage, okay, was sind denn gerade wirklich auch die Herausforderungen, die die Person hat. Und zum Beispiel, wenn ich merke, da ist gerade ganz viel im Argen, was ich in der Drogenberatung nicht decken kann, versuche ich zum Beispiel, wenn die Person das gerne möchte, ein ambulantes, betreutes Wohnen mit zu installieren, weil die haben meistens eine deutlich höhere Stundenanzahl. Man sieht die Person wöchentlich und man kann die Person zu Hause aufsuchen. Und es ist eine großartige Überbrückung, wenn gerade zum Beispiel sehr viel in der Schieflage ist und man logischerweise auch eine gewisse Wartezeit hat zur Therapie, aber auch eine Möglichkeit zur Stabilisierung danach. Also man hat da auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten und hier ist tatsächlich das Suchthilfesystem deutlich besser aufgebaut, als wenn man eine psychische Erkrankung hat. Das muss man auch mal sagen, es gibt mehr Suchtberatungen als psychologische Beratungsstellen. Das Suchtberatungs- und Suchthilfesystem ist einfach so groß und ausgebaut in Deutschland, dass ist auch sehr einmalig, auch im internationalen Vergleich. Und da kann man wirklich relativ viel Hilfe installieren. Aber, und auch das nochmal zu betonen, da gibt es definitiv einen großen Stadt-Land-Unterschied.
Okay. Aber schön, also es klingt ja erstmal so, als ob man alles gedacht ist.
Im besten Falle schon, aber aufgrund der Stigmatisierung ist es halt auch immer noch so schwierig, die Menschen zu erreichen und sie vor allem frühzeitig zu erreichen.
Ich würde ganz gerne nochmal die Perspektive einnehmen, gerade wenn wir über den Arbeitskontext sprechen. Ich bin Kollege, Kollegin von jemandem, wo ich auffälliges Verhalten bemerke. Einmal die Frage, vielleicht einmal vorab, was ist denn typisches auffälliges Verhalten am Arbeitsplatz? Das haben wir, glaube ich, so noch gar nicht ausdifferenziert.
Also ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte. Wir hatten ja auch im ersten Teil so ein bisschen den Leistungsabfall besprochen, dass die Person vielleicht immer da ist, aber dass die Person vielleicht total überdreht ist, überspannt ist und zwar schon irgendwie arbeitet, aber die Leistung gar nicht mehr erbringt, vor allem vielleicht im Vergleich zu was sonst möglich war. Das ist eins. Und dann auch natürlich die Unzuverlässigkeit. Also dass man vielleicht die Termine nicht mehr einhält, zu spät ins Büro kommt oder sich zu spät online schaltet, die Sachen nicht abgibt oder. Also das wäre noch sehr typisch. Und dann hat man was, was natürlich leider durch dieses Online-Arbeiten komplett verloren gegangen ist und was auch im Arbeitsschutz wirklich sehr mitgedacht wird, dass man jetzt natürlich nicht mehr riecht, ob eine Person nach Alkohol riecht oder man merkt ja auch eine Fahrigkeit oder eine Unkonzentriertheit oder auch ein hektisches Verhalten viel mehr in Persona. Das kann man natürlich jetzt auch viel leichter kaschieren, wenn man online ist und im Online-Bereich, also wenn man vor allem sehr viel remote arbeitet, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich eher so eine gewisse Unzuverlässigkeit und der Leistungsabfall, der wahrscheinlich auffällt.
Ja. Ich hatte noch gelesen, was auch Hinweise sein können, ist, wenn jemand sehr häufig auf Toilette geht oder eben sein Sozialverhalten gegenüber der Teammitglieder stark verändert, ist das was, was sich widerspiegelt in deiner Arbeit?
Sehr viel auf Toilette gehen, würde ich aufpassen, weil zum Beispiel auch Schwangere häufig sehr viel auf Toilette gehen oder Menschen irgendwie mit einer leichteren Blase, vielleicht, meine Mama geht viel auf Toilette, sie wird älter. Da würde ich, glaube ich, sagen, da gibt es auf jeden Fall auch viele andere Erklärungen. Da ist immer so dieses Bild von, der geht halt zum Schnupfen aufs Klo.
Ja.
Dementsprechend, da würde ich eher so ein bisschen aufpassen, dass so zu...
Das muss dann in Kombination mit anderen Sachen wahrscheinlich
vorkommen, sozusagen. Aber eine Veränderung im Sozialverhalten kann definitiv sein. Also man hat teilweise ein ziemliches Rückzugsverhalten, auch wenn man immer mehr konsumiert, weil man ja schon irgendwann merkt, so, es ist schon eine Schieflage und es darf ja keiner merken. Und dann probiert man vielleicht, Gespräche kürzer zu halten und sie schnell wieder aus sozialen Situationen rauszuziehen, weil die ja potenziell bedrohlich sind, weil ja dann vielleicht der Konsum aufgedeckt wird.
Genau, dann wäre jetzt nämlich Teil B meiner Frage gewesen, das einmal vorweggegriffen. Wenn ich das eben mitbekomme, was wäre so dein Rat? Wie kann ich Personen unterstützen? Kann ich an sie herantreten? Sollte ich versuchen, ein Gespräch zu führen? Was sind gute Wege?
Das ist, glaube ich, immer auch schnell eine Situation, die viele Menschen erstmal überfordert, was ich total nachvollziehen kann, weil man ja die Person auch nicht in Schwierigkeiten bringen möchte. Ja. An Arbeit hängt häufig eine ganze Existenz und man ist ja selbst wahrscheinlich sehr unsicher, was es denn für Konsequenzen für die Person hat. Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten. Eins ist das, was du gesagt hast, wirklich das Gespräch mit der Person suchen. Da macht es total Sinn, ein ruhiges Setting zu finden. Das ist kein Tür- und Angelgespräch, dass man in Ich-Botschaften spricht und sich auch vorher vielleicht ein bisschen überlegt, an was mache ich das überhaupt fest, das veränderte Verhalten. Und dass man nicht so in eine Vorwurfshaltung geht, sondern wirklich auch, vielleicht auch ein bisschen versucht, wirklich ganz klare Situationen auszumachen, wo man die Veränderung merkt. Denn auch das ist eine Sache von Menschen, die immer mehr in den Konsum abdriften, dass sie ihre Selbstwahrnehmung sehr, sehr stark verlieren. Ich muss da schon lange her an einen Klienten denken, der sehr erkrankt war und sehr starke Symptome gezeigt hat, in dem Fall halt immer sehr häufig intoxikiert war. Mhm. Wenn er in die Beratung gegangen ist, auch so häufig, dass ich ihn nicht beraten konnte, wo ich ihn leider wieder nach Hause schicken wollte, weil er einfach überhaupt nicht klar war in dem Kontext. Und er war aber 100% der Meinung, dass niemand auf seine Arbeit, und das war On-Site-Arbeiten, merkt, dass er konsumiert. Mhm. Und das konnte ich mir, ich war nie auf seiner Arbeit logischerweise, aber konnte ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil er auch so intensiv nach Schnaps gerochen hat, dass das für mich echt, also da müssten wirklich alle sehr krasse Scheuklappen haben. Ne? Mhm. Aber er war sich absolut sicher, so nee, meine Leistung ist perfekt, es läuft alles top auf der Arbeit, ich bin einer der besten Mitarbeiter und keiner weiß was. Mhm. Und gerade wenn man dann selbst merkt, vielleicht auch wenn man sich dieses Beispiel jetzt mal in den Kopf holt, da einfach auch vielleicht mal so einen kleinen Reality-Check zu geben, ohne aber auch dann die Person so sehr zu überfahren. Ganz wichtig ist es, bloß weil du es angesprochen hast, bist du deswegen nicht verantwortlich für die Veränderung. Ich glaube, so im nächsten Schritt wäre dann zu warten, okay, verändert sich was? Nimmt die Person das ernst? Sucht sie sich vielleicht Hilfe? Und wenn das nicht stattfindet, dann ist es auch völlig in Ordnung, sich eventuell an den Betriebsrat zu wenden oder vielleicht auch an den Vorgesetzten. Vor allem, und auch das darf man nicht vergessen, eine Suchterkrankung belastet die Person, die erkrankt ist, aber belastet häufig auch das Umfeld. Und wenn man als Team darunter leidet, weil man zum Beispiel eine komplette Vollzeitstelle im Team mitkompensieren muss, dieses Leid ist valid. So. Und bloß weil es vielleicht der anderen Person mit der psychischen Erkrankung schlechter geht, ist die Belastung von einem selbst auch da und deswegen nicht zu negieren. Und deswegen ist es auch völlig okay, wenn die Belastung als Team da ist, das eben weiterzuleiten, anzusprechen und eben nicht zu decken. Weil was bringt es dem Unternehmen, dass sie nicht nur eine stark psychisch erkrankte Person gerade gedeckt wird, sondern vielleicht auch ein ganzes Team gerade immer mehr auf dem Zahnfleisch läuft und dadurch die Krankheitstage und die Ausfälle erhöhen. Mhm. Also das bringt ja wirklich niemanden was. Und ich glaube, manchmal ist so der erste Idee von, oh, man muss die Person schützen, das darf niemand wissen und vielleicht lügt man dann auch ein bisschen oder deckt das einfach mit, aber meistens belastet das dann so viel weiter und sorgt dafür, dass andere Menschen erkranken oder sehr unter dem Stress leiden und damit ist wirklich niemandem geholfen.
Wer ist denn so eine klassische Anlaufstelle dann im Unternehmen, wenn du das jetzt gerade schon ansprichst? Spricht man direkt mit einer Führungskraft oder ist es besser, erstmal an eine Vertrauensperson sich zu wenden?
Also, wenn ein Unternehmen ein richtig gutes Gesundheitsmanagement hat, also wenn vielleicht hier auch Unternehmer zuhören, kleines Appell an euch. Es gibt sowas, das nennt sich Suchtkrankenhelfer und das ist im Prinzip eine Person, die auch eine Fortbildung gemacht hat zum Thema Sucht. Das sind sehr häufig auch selbst Betroffene, die dann wirklich Ansprechpartner für das Thema, allein für das Thema Sucht sind im Unternehmen. Und das ist natürlich großartig, dass es eine spezialisierte Person gibt, gerade für das Thema, weil das nimmt so diese Stigmatisierungsängste auch ein bisschen. Ganz wichtig vielleicht an der Stelle, so ein Ansprechpartner sollte auch ganz klar kommuniziert werden, weil wenn man erst so ganz selbst in so einer komplizierten Situation wie einer aktiven Suchterkrankung ist und dann anfangen muss, im Unternehmen rumzufragen, an wen muss ich mich denn da wenden, das ist eine Hürde. Ja. Deswegen am besten schon gleich bei der Einstellung vielleicht im Gesundheitsmanagement sagen, okay, für das und das und das Thema ist das und das ist die und die Person der Ansprechpartner. Dann wäre die Schwerbehindertenvertretung auch eine Möglichkeit, sich zu wenden, der Betriebsrat eine Möglichkeit, der Betriebsarzt eine Möglichkeit und aber auch, wenn man möchte, die vorgesetzte Person.
Es gibt ja Jobs, in denen man viel für andere Menschen verantwortlich ist, sei es, dass man irgendwie im Gesundheitssektor unterwegs ist oder dass man vielleicht Personen befördert oder so. Habe ich eine Pflicht, meinem Arbeitgeber zu melden, dass ich eine Suchterkrankung habe? Also ich weiß nicht, in vielen Arbeitsverträgen steht drin, dass man nicht unter Drogeneinfluss arbeiten darf. Aber gleichzeitig ist es halt auch irgendwie es ist eine Krankheit, für die man ja tendenziell auch nichts kann.
Es ist genauso, wie du sagst, wenn man unter dem Einfluss von Drogen in einer Arbeit arbeitet, wo man sich und andere ganz klar mit gefährdet, das sind so ganz klassisch Busfahrer, Fernfahrer, aber auch im Gesundheitsbereich, kann das tatsächlich zu Konsequenzen führen, weil man eben die Verantwortung für andere Menschen mitträgt und das ist meistens dann auch schon im Vertrag ganz klar genannt und das ist tatsächlich eine gewisse Verpflichtung, unabhängig jetzt, ob man schon eine Sucht entwickelt hat oder nicht, darf man in diesen Bereichen nicht unter Substanzeinfluss arbeiten. Wie das dann in der Realität ausgespielt wird, wenn dann zum Beispiel die Suchterkrankung klar wird, weil natürlich dieses Lügen und Verschleiern Teil der Suchterkrankung ist, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Das wird wahrscheinlich immer sehr stark im Einzelfall geschaut. Aber ganz klar ist im Prinzip, dass man gerade in solchen Jobs die Verantwortung mittragen muss, dass man nüchtern und verantwortungsvoll seine Arbeit macht. Grundlegend für alle anderen Jobs, die da rausfallen, ist es so, dass Sucht eine ganz normale psychische Erkrankung ist und deswegen man die nicht seinem Arbeitgeber offenlegen muss. Mhm.
Aber wenn ich jetzt beispielsweise Busfahrer bin und ich kann oder darf dann nicht mehr einen Bus bewegen, dann kann ich meinen Job nicht mehr ausführen und dann müsste ich ja eigentlich entlassen werden. Also das Unternehmen hat dann ja nichts mehr von mir, außer ich wäre krankgeschrieben. Kann man sich dann ganz einfach eine Krankschreibung holen?
Sucht ist eine psychische Erkrankung und aufgrund der Erkrankung darfst du nicht gefeuert werden. Das ist wie alle anderen Erkrankungen auch. Wenn du dir das Bein brichst als Busfahrer, haben sie auch nichts mehr von dir, bis das Bein wieder geheilt ist. Im besten Falle, und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass gerade Unternehmen, die in solchen Bereichen unterwegs sind, also Busfahren oder Transport oder ähnliches, einen ganz klaren Stufenplan haben, wie sie mit so einer Situation umgehen, wenn es auffällig wird. Also ich habe auch schon andere Unternehmen darin begleitet, wirklich sich einen Stufenplan zu erarbeiten. Das nennt sich dann meistens Suchtvereinbarung für das Unternehmen, was ganz klar regelt, für beide Seiten, aber für Unternehmen und betroffene Personen, was jetzt zu tun ist. Ne? Das geht meistens einher mit einer Krankschreibung erstmal, weil man eben in den Berufen nicht arbeiten kann, wenn man vor allem gerade ja, mit schweren Symptomen zu kämpfen hat und deswegen sehr häufig intoxikiert ist. Und dann gilt es meistens in so einem Stufenplan so wieder die erste Anlaufstelle, die Drogenberatung. Es setzt häufig sozusagen eine gewisse Verpflichtung auf, dass man eine Reha macht, um sich eben um das Suchtproblem zu kümmern. Und genau in so einem Plan ist im besten Falle wirklich genau festgelegt, was ist jetzt zu tun, was wird auch bei einem Rückfall gemacht, wie wird allgemein damit umgegangen. Und ja, das wäre so das Best Practice, wo ich wirklich hoffe, dass gerade in so verantwortungsvollen Berufen sich da ganz genau Gedanken gemacht wird, um die betroffene Person zu schützen, aber natürlich auch das Leben oder die Verantwortung von anderen Menschen zu schützen.
Wir machen nochmal so einen ganz kleinen Disclaimer, hatten wir auch vorher schon besprochen, das ersetzt hier natürlich keine Rechtsberatung. Also euren Einzelfall lasst ihn gerne unbedingt immer vorher prüfen, ne? Also nehmt euch da eine Rechtsberatung zur Seite, um das für euren Fall eben genau zu wissen. Sehr gut, ich glaube, dann kommen wir auch schon zum Ende. Ich fände es ganz schön nochmal vielleicht, du hast gerade schon von Wünschen deinerseits gesprochen. Vielleicht steigen wir einfach aus der Folge aus. Hast du noch was du gerne adressieren möchtest an die Zuhörenden? Sowohl vielleicht Arbeitgebende, die gerade zuhören, als auch eben Menschen, die betroffen sind oder KollegInnen.
Also für Arbeitgeber wäre es mir einfach total wichtig, dass das Thema Konsum und Sucht wirklich aktiv mitgedacht wird. Also dass wirklich man sich wirklich einen Stufenplan überlegt und festlegt und vielleicht auch im Kontext mit dem Betriebsrat ausarbeitet, weil ich hatte schon auch öfters in der Drogenberatung die Situation, dass erst gekommen wurde und was ich auch toll finde, dass die Arbeitgeber da überhaupt dann in die Drogenberatung kommen, als aber schon ein aktiver Fall ist, der sehr viel auch Schaden anrichtet und man dann gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, sodass man das sich vorab überlegt und das auch klar kommuniziert und vielleicht auch im Rahmen seines Gesundheitsmanagements aufklärend arbeitet. Aber da auch immer vielleicht noch ein wichtiger Schritt, noch einen Schritt weiter zu gehen, weil gerade wenn man so über Suchtaufklärung spricht, geht es so viel darum, so naja, ich erkläre mal, wie die Substanz funktioniert, aber vielleicht auch einfach, dass man sich überlegt, okay, wie ist unser Betriebsklima? Wie viel Alkohol biete ich in meinem Betrieb an? Sind nicht alkoholische Getränke da? Sind sie attraktiv? Also das ist auch immer so ein Punkt von, es gibt Bier und Wasser. So, das ist nicht sehr fair für die Menschen, die keinen Alkohol trinken wollen, sondern dass es einfach attraktive, schöne Getränke, vielleicht manchmal auch bessere Getränke gibt als die alkoholischen Getränke, um diese Möglichkeit einfach attraktiv zu gestalten. Aber dann auch, weil wir da schon viel darüber gesprochen haben, Konsum und auch eine Suchtentwicklung entsteht oft im Kontext von hohem Stress, hohen Anforderungen. Das heißt, dass man vielleicht einmal den Mitarbeitenden Stressmanagement, Resilienztraining, Entspannungstraining anbietet und gleichzeitig sich aber gut hinterfragt, okay, habe ich krankmachende Arbeitsstrukturen? Und das muss ja nicht nur Sucht sein, das können ja auch andere psychische Erkrankungen sein. Und das liegt meistens mit einem extremst hohen Druck, mit einer Überlastung der Mitarbeitenden, mit einem Gefühl von Machtlosigkeit. Und da ist der Arbeitgeber dran, um Veränderungen zu schaffen. Und für Menschen, die vielleicht merken, sie sind in einer Schieflage und sich darüber Sorgen zu machen, ist mein Punkt, frühzeitig Hilfe zu holen. Auch wenn man vielleicht noch gar nicht so sicher ist, was man möchte und wie man möchte, wenn man ein ungutes Gefühl hat, nutzt diese anonyme Drogenberatung, checkt das mal für euch ab, geht mal so den ersten Schritt und geht vor allem in die Reflexion. Dafür braucht man keine Probleme. Mhm. Es ist häufig so, dass die ersten Probleme deutlich vorher auftreten, bevor eine Suchtdiagnose überhaupt gestellt werden kann. Es geht nicht um die Frage, habe ich eine Sucht oder nicht. Das ist immer voll häufig die Idee von, ist das schon eine Sucht, ist das schon eine Sucht? Nee, meine Frage ist, geht es dir denn gut mit deinem Konsum? Das ist die relevante Frage, nicht, ob du eine Sucht hast oder nicht. Mhm. Und viele versuchen eben, aktuelle Probleme, die sie vielleicht schon mit ihrem Konsum haben, dadurch zu verdrängen, dass sie sagen, es ist noch nicht schlimm genug oder man kann das noch keine Sucht nennen. Und damit lügt man sich absolut selbst in die Tasche. Die Frage ist immer, wie geht es mir mit meinem Konsum? Kann ich mit meinem Konsum das, was mir wichtig ist im Leben, tun, machen? Habe ich ein erfüllendes Leben? Und wie ordnet sich mein Konsum im Kontext meines Lebens ein? Und das ist die wichtige Frage und nicht, ob man eine Sucht hat oder nicht.
Ich glaube, schönere Abschiedsworte oder einen schöneren Ausblick kann ich nicht zustande bringen. Meinerseits nur noch mal der Appell und die Mutmacher. Sprecht miteinander, sprecht über eure Erfahrungen. Ihr seid nicht alleine und hoffentlich blicken wir in eine Zukunft mit weniger Stigmatisierung und weniger Tabus in dem Bereich. Und ja, damit vielen lieben Dank, Steffi, dass du heute da warst.
Hat mich total gefreut, heute hier zu sein.
Ja, vielen Dank auch von mir und wir hören euch dann das nächste Mal in 2 Wochen.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Mach einfach ganz viele weirde Takes hintereinander.
Flexikon.
Lukas, Es ist ja wieder Flexikon-Zeit. Nice. Und wie wir das ja so gerne machen, habe ich mir ein paar Fragen für dich überlegt, um mal zu testen. A, wie gut hast du aufgepasst? Und B, was hast du generell für ein Wissen zu Drogen? Mhm. Genau, ich würde einfach mal reinstarten. Die Zahl ist schon so ein bisschen gefallen. Was glaubst du, wie viele Menschen sind in Deutschland schätzungsweise medikamentenabhängig?
4,1%.
Ach so, auf Millionen gesehen.
Ach so.
Also in totalen Zahlen.
Boah, das ist jetzt schwierig. 1,6, ohne zu rechnen.
Wow. Und? Tatsächlich ziemlich gut, akkurat. Also es ist immer noch eine Schnittmenge, sag ich mal, die man nur erfassen kann ungefähr. Angegeben ist es mit 1,2 bis 2 Millionen, zumindest aus der Quelle, die ich jetzt dafür genutzt habe. Und genau, bei problematischem Medikamentenkonsum, die nicht abhängig sind, sind es 2,9 Millionen sogar. Das wird so definiert, ich lese es mal vor. Ein problematischer Gebrauch liegt vor allem bei der Anwendung von Opiat, Analgetika sowie Hypnotika und Sedativa vor, die ein hohes Abhängigkeitspotenzial aufweisen.
Aha. Da waren ein paar Wörter dabei, die ich noch nie gehört habe.
Ich weiß noch nicht, ob ich sie richtig ausgesprochen habe. Aber das sei mal dahingestellt. Okay, was schätzt du, wie viele ökonomische Folgekosten verursacht Alkohol jährlich? Also was kostet Alkohol den Staat?
Mhm. Boah,
der Alkoholkonsum?
Total schwierig. Irgendwie First Guess auf jeden Fall im Milliardenbereich. Und dann gehe ich mal, ist das schwierig. 6,3 Milliarden.
Sehr viel höher.
Ehrlich jetzt? Mhm. Boah, okay.
57 Milliarden. Krass, ne?
Das ist schon echt heftig.
Und jetzt ganz lustig, um das mal, naja, eigentlich gar nicht lustig, sondern eher traurig, um das Thema entgegenzustellen. Was schätzt du, wie viel Geld wurde im Jahr 2023, also das war die aktuellste Zahl, die ich finden konnte, für die Bewerbung, also die Werbung, alkoholischer Getränke in Deutschland ausgegeben?
In einem Jahr?
Mhm, 2023.
Ui. Ich hoffe, wir sind noch im Milliardenbereich.
Wieso hoffst du das?
Ja, nicht, dass wir bei Billionen schon sind oder
so. Ach
so. Nee, auf gar keinen Fall. Okay, dann wahrscheinlich drüber. 60 Milliarden.
Nein.
Okay. Mehr?
Nur im Millionenbereich tatsächlich.
Ach, im Millionenbereich, okay.
Man muss überlegen, ne, wie viele Brauereien gibt es oder Destillen, die Interesse an Werbung haben. Also
800 Millionen.
469 Millionen Euro. Findest du das nicht trotzdem krass viel? Das ist gerade ein bisschen schade, dass du es so krass hochgeschätzt hast.
Ja, ich dachte, das ist mehr, weil irgendwie, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, weil das so klang in der Frage.
Auf jeden Fall spannende Diskrepanz, finde ich. Guck mal, wir haben so und so viel Invest, aber die Kosten, die es am Ende bedeutet, wenn Menschen eine Suchterkrankung entwickeln oder generell, sind ja wesentlich höher.
Mhm.
Naja. Krass. Genau, 2 Fragen noch.
Uf.
Welche Droge wird mit Abstand am meisten zur Leistungssteigerung genutzt? Wieder eine, wie gut hast du aufgepasst, Frage.
Koffeinhaltige Getränke wie Kaffee oder Energy Drinks.
Stimmt, das ist jetzt hier gar nicht aufgelistet. Wir reden tatsächlich von illegalen Drogen.
Methylphenidat.
Das ist Amphetamin, ne?
Ritalin. Also Ritalin ist eine Marke.
Aber kennst du den Amphetamin?
Amphetamin-Derivaten.
Wir haben beide nicht aufgepasst, shit.
Ja, okay, also Amphetamine.
Ja, dann ist richtig, mit großem Abstand. Und was sind die zwei, die direkt danach kommen? Allerdings mit Abstand tatsächlich, ja.
Methylphenidat. Aufputschende Mittel jetzt nur?
Ja.
Kokain und halt Ritalin, Umgangssprache.
Kokain und Ecstasy.
Ehrlich?
Mhm.
Ich dachte, das ist so eine Partydroge.
Tja, aber sind auch nur 1,5% bei Ecstasy und bei Amphetamin zum Beispiel 34,4%. Also das ist ja schon nochmal ein Unterschied.
Krass.
Gut.
Achso, ist nicht gut.
Das ist nicht gut. Aber du hast gut geantwortet zumindest. Du hast eine gute Antwortquote gehabt der richtigen Antworten.
Yes.
Sehr schön.
Nice, danke.
Dann in diesem Sinne.
Tschüss.
Was hast du eben gesagt? Stay clean.
Stay clean.
Und bis zum nächsten Mal.
Leute, noch einmal ganz schnell, bevor ihr weg seid. Kommentiert bitte unter der Folge, ob sie euch gefallen hat und lasst eine Bewertung da.
Und wenn ihr noch Themenwünsche habt, könnt ihr uns sehr gerne auch eine Mail schreiben. Die Adresse dazu findet in der Folgenbeschreibung.
WorkExposed ist ein Podcast der Xing.se. Hosts und Produktion Friederike Höhn und Lukas Bauer mit Unterstützung der Xing-Redaktion. Video, Ton und Schnitt Cream Studio GmbH.